Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes seien mit euch. Lasst uns in der Stille miteinander und füreinander um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, erhöre uns. Hört, was geschrieben steht im Brief an Timotheus, im ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, in den Versen 12 bis 17. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus, der mich stark gemacht und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war, aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher geworden die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort. Christus Jesus ist in die Welt gekommen, die Sünder selig zu machen, unter denen ich der Erste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, dass Christus Jesus an mir als Erstem alle Geduld erweise, zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollen, zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem Unvergänglichen und Unsichtbaren, der allein Gott ist, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne an uns dies Wort. Wandlung. Ja, liebe Gemeinde, das gibt es. Und ich sage es jetzt schon einmal sehr bewusst, Gott sei Dank, Menschen können sich ändern. Manchmal von Grund auf. Aus einem ehemals Bösen wird, oh Wunder, ein Guter. Aus dem Stinkstiefel und Prozesshansel von einst ein aufmerksamer, hilfsbereiter Nachbar. Was hat ihn aus der Bahn geworfen? Vom heimtückischen, bissigen Kläffer zum freundlichen Retriever, der für die Familie sorgt. Seltsame Geschichten gibt's. Die Erzählungen der Bibel, die weltliche Historie und die alles sammelnde Literatur sind reich an Zeugnissen von solchen Wandlungen. Und immer rührt uns so eine Wandlung an und zu Recht. Wahrscheinlich haben Sie den Film Schindlers Liste irgendwann einmal gesehen. Steven Spielberg hat das Leben des NSDAP-Mitglieds und Rüstungsfabrikanten Oskar Schindler so eindrücklich wie bestürzend verfilmt. Oskar Schindler rettet im Jahr 1944 1200 Jüdinnen und Juden vor dem Tod in der Gaskammer. Wer oder was hat ihn so verändert, dass er dies tun konnte und dabei nicht nur sein Leben riskierte? Seit 1993 nennt ihn Israel einen Gerechten unter den Völkern und ehrt ihn und dankt ihm damit für alle Zeit. Anderes Beispiel. John Newton, 1725 bis 1807. Er war ein Sklavenhändler, den man wegen seiner Brutalität und Grausamkeit fürchtete. Nach einer beinahe Schiffskatastrophe ist irgendetwas mit ihm geschehen, das ihn verwandelte. Er verlernte das Auspeitschen, wurde anglikanischer Pastor und kämpfte hinfort leidenschaftlich gegen die Sklaverei. Wir verdanken ihm ein Lied, das heute noch die meisten Menschen kennen und lieben. und bei dessen Vortrag wir erschauern mögen vor Andacht. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oder ich denke an die Hauptfigur der berühmten Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol von Charles Dickens, Ebenezer Scrooge, ein Geizhals und Menschenfeind. Er erlebt in der Einsamkeit seiner heiligen Nacht Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft seines Lebens. Und er wacht beschämt auf und wandelt sich zu einem herzlichen alten Kauz, der Schulden erlässt, Arme beschenkt und endlich selbst Dank und Annahme und Freundlichkeit erfahren kann, wonach sich doch jeder Mensch sehnt. Wenige Beispiele für viele, und wir wissen natürlich, dass es auch anders gehen kann, wie in Theodor Storms Novelle Bulemanns Haus, wo der alte Geizhals Bulemann in seiner Herzenshärte zugrunde geht und nur noch als wichtelartiges Gespenst vom Fensterbrett aus an die Scheiben seines Hauses klopfen kann, mit dünnen Hilferufen, während drunten die Sternsinger vorbeigehen. Von solchem Elend reden wir heute nicht, sondern von den Wandlungen zum Guten. Vielleicht ist es nicht immer so radikal und poetisch wie bei den genannten Beispielen oder beim Apostel Paulus, der den frühen Christinnen und Christen mit einem religiösen Fanatikern eigenen Hass nachsetzte, bis ihm dann ein Licht aufging, wonach alles anders wird, damals vor Damaskus. Manchmal verlaufen solche Geschichten auch recht prosaisch und stückweise, aber immerhin. Ich könnte hier noch so, ja, an einen Sponti und Stadtindianer erinnern. Joschka, der Steine auf die Polizei warf. Seine Wandlung geschah allmählich. Als erster grüner Abgeordneter kreuzte er mit Turnschuhen im Hessischen Landtag auf, damals ein No-Go, heute normal, rief später dem Präsidenten des Bundestags zu: Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Um einige Zeit später selber zu einem nachdenklichen, mit allen Wassern gewaschenen Außenminister zu werden, der sein Amt gut versehen hat, dass die Welt nicht peinlich davon berührt war. Von seinem Amt oder Dienst redet auch der Verfasser des ersten Timotheusbriefs. Damit sind wir beim zweiten Thema. Und wir können jetzt hier die Gelegenheit nutzen, einmal über das zu sprechen, was das denn ist, so ein Amt oder ein Dienst. Zuallererst, so etwas kann man sich nicht selbst kaufen oder basteln. Man wird immer da hinein eingesetzt, beziehungsweise berufen oder ernannt. In diesem Falle von allerhöchster Stelle, vom Herrn Jesus selbst. Das ist natürlich eine Glaubenssache und schwerer zu überprüfen, als wenn es durch eine weltliche Behörde oder durch eine Institution geschieht. Aber gut, lassen wir es einfach mal so stehen und gelten. Vom Wortsinn her bedeutet Amt erst einmal nicht mehr, aber auch nicht weniger als Dienst. Einen Auftrag erfüllen. Deswegen haben Beamte immer einen Dienstherrn, der ihnen eine spezielle Aufgabe zuweist. Das kann vieles sein, was halt nötig oder erwünscht ist. Finanzamt, Wasserwirtschaftsamt, Polizei, Justiz, das Lehramt an Schulen oder Universitäten bis hin zum Pfarramt. Und früher gab es sogar mal ein Fräulein vom Amt, womit die Telefonauskunft gemeint war, was heute keine hochherrschaftliche Sache mehr ist, sondern mit einem Klick in der App erledigt werden kann. Wenn es um Ämter geht, ist leider immer auch, wie bei allem, mit Missbrauch zu rechnen. Dass Missbrauch getrieben wird vom sprichwörtlich faulen Beamten, wobei man den meisten, schätze ich, Unrecht tut. Vom korrupten Beamten, neulich las ich von einem Staatsanwalt, der den Verbrechern aus der Unterwelt Tipps erteilte gegen Cash, wo der nächste Einsatz stattfindet, der Polizei, bis hin zu den Politbonzen. Tja, warum haben die Politiker nur so einen schlechten Ruf? Aber was für ein Dienst wurde denn dem Mann, der diesen Brief geschrieben hat, zugeteilt, der hier als Apostel Paulus spricht und an Timotheus schreibt? Nun halten wir noch einmal fest und kehren zum Anfang zurück. Offensichtlich wurde ihm etwas Großes zugetraut, nämlich den Geist Gottes, den Geist Jesu in die Welt zu tragen, damit es den Menschen besser gehe und diese sich getroster fühlen. Ein Vorbild sollte er sein, ein Erstling werden für alle, die sich um den Glauben mühen und Hoffnung schöpfen wollen für ihr Leben. Dieses Amt, diese Berufung sieht er als ein großes Geschenk, als eine unerwartbare Chance an. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, sagt er. Wahrscheinlich gibt es kaum ein Gefühl, das befreiender sein könnte als dieses, dass einer dich nicht bestraft, abtut, wegwirft, für immer vergisst, sondern dir die Hand reicht, dich in die Arme schließt und zu dir sagt, es ist gut. Barmherzigkeit ist die schönste und wichtigste göttliche Gabe, die wir in unserem Herzen finden können. Dass Gott barmherzig ist mit uns, sich sein Herz erbarmt. Ja, sowas kann man nicht lernen, einüben, nicht durch Meditation oder geistlichen Denksport, sondern es ist einfach da, wenn Gott will. Und dann spricht er aus uns und nimmt uns in seinen Dienst, in sein Amt. Sie sehen, ich spreche also nicht von Helden oder Giganten oder besonders Begabten, sondern von einem jeden Menschen, von dir, von mir, die wir diese Gabe keimhaft in uns tragen, die DNA des Glaubens oder des Himmels, wenn Sie so wollen. Wir können helfen, dass die Sünder selig werden. Und so soll das jetzt mein letzter Punkt sein für heute. Ich bin ein Sünder. Wissen Sie, wer das ganz wie der Briefeschreiber Timotheus gesagt hat, oder der Briefschreiber an Timotheus gesagt hat? Es war der vor kurzem verstorbene Papst Franziskus. Ich bin überzeugt, es war wohl die wichtigste, wahrste und hilfreichste Satz seines Lebens. Auf wie viele Wohltaten und Nähe zu den Armen hätte er verweisen können oder hätte sich darauf berufen können? Wie sehr auf seine Bescheidenheit hinweisen, dass er lieber im Wohnheim wohnt als in der Residenz, lieber im verkratzten Ford Focus fährt als in der Staatskarosse? Mit der Auskunft, ich bin ein Sünder, hat er vermutlich manche Menschen verstört. Ja, was hat er denn Schlimmes getan? Damals vielleicht, zu Zeiten der argentinischen Militärdiktatur? Oder welch dunkles Geheimnis hütet er sonst? Das wäre alles komplett missverstanden. Denn ein Sünder bist du nicht wegen deiner fraglos unreinen Weste, sondern weil du im Tiefsten nicht Gott vertraust. Sünde ist getrennt sein von Gott, Angst haben, zweifeln, im Grunde des Herzens ein Nihilist, ein Nichtglaubender zu sein. Das ist es, was uns Menschen verbindet. Alle. Das ist es, was uns so bedürftig macht. Nach Seligkeit, dass unter der tiefen Schicht des Misstrauens gegenüber Gott, der Welt und uns selbst noch eine tiefere Schicht liegt, zu der wir durchdringen können. Die Seligkeit, die wartet, dass wir sie annehmen. Das Glück, die Freude, die Befreiung, endlich das kühle Wasser über die Arme laufen lassen und den Eisbeutel auf die Stirn legen. Das Erlöstsein, wonach sich alle sehen, der Papst, der Atheist, der Mörder, der Haderlump. Ähnlich wie Franziskus hat es der sterbende Martin Luther gesagt, wir sind Bettler, das ist wahr. Angeblich hatte er einen Zettel mit diesen Worten in der Rocktasche oder auf seinem Schreibtisch. Das anerkennen, wir sind Bettler, und der Sehnsucht ihren Lauf lassen, dass uns trotzdem einer in die Arme schließt, darum geht's. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir denken, bewahre euch in Christus Jesus. Amen.